Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Karl-Heinz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zuallererst möchte ich sehr herzlich für die Einladung danken. Ich freue mich ganz besonders, hier in der Gesellschaft der Ärzte sprechen zu dürfen. Einerseits, weil ich mich der Gesellschaft der Ärzte sehr verbunden fühle. Die Gesellschaft der Ärzte hat mich bei meinen ersten Schritten in die Wissenschaft begleitet. Es war zu jener Zeit, und wenn ich meine Zeit als Demonstrator in der Histologie dazurechne, war das vor 50 Jahren die einzige wirklich brauchbare, relevante medizinische Bibliothek in Wien. Und ich freue mich ganz besonders zu hören, welchen Aufschwung dieser Bereich genommen hat. Das Zweite, warum ich mich besonders freue, ist, dass ich hier stehen kann unter der Büste von Karl Freiherr von Roketansky. Und daher habe ich auch diesen Vortrag unter das Motto Vorbild Roketansky gestellt. Sie wissen alle, dass Roketansky mit Skoda und mit Hebra der Gründer der zweiten oder neuen Wiener Medizinischen Schule gewesen ist, dass er sehr maßgeblich beteiligt war an diesem hier angeführten Paradigmenwechsel von der naturphilosophisch spekulativen Medizin zur naturwissenschaftlich klinisch orientierten Medizin und natürlich auch Pathologie. Deshalb ist ja Roketansky für uns Pathologen wirklich als Halbgott zu betrachten. Vorbild Roketansky. Roketansky war nicht nur Ordinarius für Pathologie, für pathologische Anatomie hier in Wien, und ich werde darauf dann noch eingehen. Er war Präsident auf Lebenszeit dieser Gesellschaft der Ärzte. Er war Dekan der medizinischen Fakultät und insbesondere im Jahr 1852 Rektor der Universität Wien. Und das bedeutet, dass er der erste Rektor war, der aus dem Professorenkollegium gekommen ist. Bis dahin wurde der Rektor jeweils vom Staat bestimmt und dieser Fakultät sozusagen von oben aufgestülpt. Als Rektor der Universität Wien hat er sehr viel für die Freiheit der Universität geleistet, und ich werde Ihnen später noch zwei Zitate bringen, die aus seinen Reden stammen, wo er über die Freiheit der Medizin spricht. Er war medizinischer Studienreferent, Präsident des Obersten Sanitätsrates und hat in dieser Funktion sehr, sehr vieles bewirkt. Er war maßgeblich beteiligt an der Gründung der medizinischen Fakultäten in Graz und Innsbruck, natürlich auch an der Gründung der pathologischen Institute jeweils in Graz und Innsbruck. Er hat auch sich sehr eingesetzt dafür, dass die Wiener Universität eine Volluniversität geworden ist. Und er hat schon in jenen Zeiten sich intensiv dafür eingesetzt, dass ein einheitliches Curriculum geschaffen wird. Er war in seinen politischen Funktionen Mitglied des Herrenhauses und ist dann 1869 zum Präsidenten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften gewählt worden. Und es ist ganz interessant, und da findet sich vielleicht eine gewisse Parallele zu mir heute, dass im Jahr 1869 ein Reformprozess an der Akademie durchgeführt werden sollte, an dem er auch und auch wurde und an dem er auch sehr beteiligt war. Er war Präsident der Anthropologischen Gesellschaft, und es mag nicht Wunder nehmen, dass zu jenen Zeiten, insbesondere als er zum Präsidenten der Akademie der Wissenschaften gewählt wurde, die Wiener Presse geschrieben hat: Ja, was macht der eigentlich? Er soll doch endlich einmal etwas aufgeben. Es wird ihm nicht möglich sein, alle diese Funktionen wirklich auszufüllen. Und die Tatsache ist, dass er imstande war, alle diese Funktionen in höchstem Maße auszufüllen. Also noch einmal Vorbild Roketansky. Für uns Pathologen ist Roketansky, wie schon erwähnt, ein Halbgott. Ein Halbgott deswegen, weil er derjenige war, der wirklich die klinische Pathologie vertreten hat, und zweitens, der eine Pathologie vertreten hat, die man als moderne Pathologie bezeichnen muss. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass mein Lehrer Heinz Holzner hier da ist, der mich, als ich bei ihm im Institut begonnen habe, in diese, sozusagen im Sinne dieser Lehren Rokitanskis erzogen hat. Nämlich, wenn Sie hier lesen, Rokitansky war einer, der gesagt hat, dass die Pathologie sich nicht erschöpfen darf in der Beschreibung. Also nicht nur die einem jeden Gewebe und so weiter zukommen, krankhaften Veränderungen auszuführen, zu beschreiben, sondern es war für ihn wichtig, immer darauf hinzuweisen, dass man gerade diese Veränderungen mit der Klinik korrelieren muss, dass man sie überall an die Erscheinungen im Leben anknüpfen muss, dass man den morphologischen Befund und die klinische Beobachtung in den richtigen Zusammenhang setzen muss und dass man auf diese Weise versuchen muss, zwar nicht allein, aber in Zusammenarbeit mit den Klinikern letzten Endes zu einer Diagnose zu kommen. Vorbild Rokitansky auch als der, möchte ich sagen, der Wegbereiter einer modernen Pathologie im Sinne einer modernen Krankheitslehre, im Sinne einer modernen Krankheitsforschung, indem er sagt, dass man die Beobachtungen des erkrankten Organismus, also die Morphologie, und zu jenen Zeiten war natürlich die Morphologie sehr häufig jene, die man eben im Seziersaal gewonnen hat, dass man eigentlich alle Methoden verwenden muss, die zu diesem Zeitpunkt gerade vorhanden sind, nämlich physikalische und chemische Untersuchungen durchführen muss auf Basis dieser Beobachtungen, dass man die erkrankten Organe und auch die Säfte, also dass man auch den humoralen Bereich untersuchen muss, auf der einen Seite, um Aufschluss zu kriegen über Krankheiten an sich, aber dass man sie auch diese Untersuchungen ergänzen muss durch das Tierexperiment und dass es wichtig ist, dass man aus allen diesen Untersuchungen auch pathogenetische und etiologische Rückschlüsse ziehen kann, die Erforschung der Bedingungen. Er hat dies vor schon sehr langer Zeit, vor ungefähr 150 Jahren, in seinem Festvortrag anlässlich der feierlichen Sitzung der Akademie der Wissenschaften in seinem Vortrag zur Orientierung über Medizin und deren Praxis gesagt. Nun möchte ich mich nach dieser Einleitung in meinen Ausführungen doch auf mein persönliches Interessensgebiet oder eines dieser Interessensgebiete konzentrieren, nämlich auf die Lebererkrankungen. Und auch in diesem Zusammenhang darf ich es sagen, dass ich mich besonders freue, dass einer meiner klinischen Lehrer, Professor Schnack, hier anwesend ist. Ich habe ja bei ihm an der ersten medizinischen Klinik auch begonnen, mich mit der Klinik von Lebererkrankungen zu beschäftigen. Ich komme also jetzt einmal grundsätzlich zu den Lebererkrankungen und wir können hier feststellen, dass, wenn man die Lebererkrankungen etiologisch einteilt, sagen muss, dass neben den Hepatitiden, und zwar insbesondere Virushepatitis C, die Fettlebererkrankungen eine ganz besonders große Rolle spielen. Jene Fettlebererkrankungen, die einerseits auf alkoholischer Genese und andererseits auf Basis der Überernährung, der Adipositas, auf Basis des metabolischen Syndroms beruhen, kombiniert zum Beispiel Hyperlipidämie, Diabetes Typ 2 etc. Und dass diese Lebererkrankungen nicht nur bei Erwachsenen eine Rolle spielen, sondern immer mehr auch bei Kindern beobachtet werden. Und ich möchte vielleicht hier mich gleich einmal entschuldigen für die englischen Dias, aber ich glaube, es wird kein Problem sein, sie zu verstehen. Wir haben diese pädiatrischen, nicht alkoholischen Fettlebererkrankungen, die immer mehr in den Vordergrund treten. Fettleber 13%, Steatohepatitis, Fettleberhepatitis, davon 23% etc. Und auch hier darf ich wieder daran erinnern, dass der heutige Begriff der Steatohepatitis, der allgemein akzeptiert ist, letzten Endes auf Heribert Thaler zurückgeht, der vor circa 60 Jahren den Begriff der Fettleberhepatitis hier in Wien beschrieben hat. Und es hat doch einige Zeit gebraucht, bis dieser Begriff jetzt wirklich international als Steatohepatitis akzeptiert ist. Hier bringe ich Ihnen nur eine Zusammenstellung der Weltgesundheitsorganisation bereits aus dem Jahre 2006. Und hier wird auf die klinische Bedeutung dieser Fettlebererkrankungen hingewiesen. Ich muss jetzt nicht alles lesen, dass einerseits die Adipositas zunimmt, das wissen wir alle, dass das Übergewicht ein wirkliches Problem darstellt, nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern und Adoleszenten. Und es gibt hier die Voraussagen, dass sich das auch in Zukunft noch mehr auswirken wird und eine große Rolle spielt auch bezüglich der Kosten, die daraus erwachsen. Wenn ich jetzt zurückgehe zu meiner ursprünglichen Beruf sozusagen zur Pathologie, zur morphologischen Pathologie, so stellt dieses Tier zusammen, was man unter diesen Fettlebererkrankungen versteht. Wir haben auf der einen Seite und die wichtigste Ursache einerseits die alkoholische Ursache und andererseits jene Ursache, die eben, wie gesagt, auf das metabolische Syndrom mit den verschiedenen Erscheinungsformen zurückgehen. Wir haben als frühe Form und als eine Form, die auch reversibel ist und klinisch eigentlich keine besondere Symptomatik macht, die Fettleber, die auch unterschiedlich morphologisch sein kann. Ein relativ hoher Prozentsatz aller jener Patienten, die dem Alkohol bzw. dem Übergewicht und dem metabolischen Syndrom zuneigen, entwickelt diese Fettleber. Sie ist reversibel in den meisten Fällen. Aber es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Fettleber sozusagen die erste Läsion ist, die sich zwar zurückbilden kann, auf der sich aber dann auch andere schwerwiegendere Läsionen aufpfropfen können. Und das ist jener Begriff, die Fettleberhepatitis oder Steatohepatitis, bei der es sich um einen sogenannten nekroinflammatorischen Prozess handelt, einen entzündlichen Prozess, der mit Leberzelluntergang einhergeht. Schließlich und endlich ein gewisser Prozentsatz dieser Steatohepatitis, die zwar noch reversibel sein kann, aber nicht sein muss, geht dann in eine Leberzirrhose über. Und wir wissen alle, dass die Leberzirrhose eine Risikosituation für die Entwicklung des hepatozellären Karzinoms ist. Wenn wir uns jetzt betrachten, jene Prozentsätze und jene Prozentsätze von Patienten, die diesen Weg durchmachen, so kann man sagen, es ist je nachdem ein relativ hoher Prozentsatz, aber nicht alle Patienten, die diese Risikofaktoren, auf die diese Risikofaktoren zutreffen, werden dann derartige Erkrankungen entwickeln. Und das heißt, dass wir neben der Ursache Alkohol bzw. metabolisches Syndrom, das sind freie Fettsäuren zum Teil, die hier eine Rolle spielen, dass hier andere Faktoren noch eine Rolle spielen, genetische Faktoren und auch Umweltfaktoren. Wenn wir jetzt noch einmal betrachten, welche Hinweise gibt es, dass zum Beispiel die Entwicklung der Steatohepatitis auch genetisch verursacht ist, beziehungsweise determiniert ist oder modifiziert ist, so gibt es eine Reihe von Hinweisen. Einerseits ist der Hinweis natürlich valide, wie ich zuerst gesagt habe, dass nur ein gewisser Prozentsatz der Risikopatienten diese Veränderung ausbildet. Zweitens, wir finden Konkordanz bei eineigen Zwillingen. Wir wissen auch, dass das Geschlecht eine Rolle spielt. An sich sind Frauen stehen unter einem größeren Risiko als Männer. Und wir wissen auch, dass verschiedenen Völkern und Volksgruppen diese Erscheinung unterschiedlich ausgeprägt ist. Hier berufe ich mich vor allem eben auf Studien, die in Amerika gemacht wurden. Wenn wir zu den morphologischen Veränderungen zurückgehen und uns die anschauen, so kann man mal grundsätzlich sagen, dass der alkoholische und der nicht-alkoholische Typ sich morphologisch nicht wesentlich unterscheiden. Das heißt, man hat zwar gewisse Hinweise, wenn man die eine oder andere Leberbiopsie unter dem Mikroskop hat, aber eine sichere Diagnose und Unterscheidung ist nicht möglich. Was aber charakteristisch ist, ist einerseits die Verfettung, die Steatose. Das heißt ja nicht umsonst die Fettleberhepatitis oder Steatohepatitis. Wir finden Leberzelluntergänge über Nekrosen und Apoptosen. Wir finden entzündliche Veränderungen. Es sind vor allem polymorphkernige neutrophile Granulozyten, die hier vorhanden sind. Wir finden in der Konsequenz eine Fibrose. Das ist eine Faserfärbung. Man sieht vor allem, dass die Fibrose blau gefärbt hier um diese vergrößerten Leberzellen ausgebildet sind. Wir finden diese eigenartige Aufblähung, Vergrößerung der Leberzellenabrundung, die man als Ballonen bezeichnet. Und dann findet man Einschlüsse, die so seit einigen Jahren international mit dem Namen Mallory Denk Bodies bezeichnet werden. Warum das? Diese Einschlüsse sind vor langer Zeit, ja, vor 100 Jahren, von Mallory in Boston beschrieben worden. Hier ist die Originalarbeit. Er hat sie beschrieben, wie man sie auch heute sieht, gezeichnet. Er hat gesagt, dass das typisch wäre für eine alkoholische Zirrhose. Es hat sich später herausgestellt, dass es nicht so ist. Mir hat an sich haben diese Einschlüsse immer wieder fasziniert, weil er eigentlich der Meinung war, und da beziehe ich mich auch auf Frau Gdansky, dass uns die Morphologie helfen könnte, auch hier Aufschlüsse zu kriegen über Pathogenese einer Veränderung, insbesondere dann, wenn man versucht, diese Einschlüsse auch weiter, sage noch einmal nach Gdansky, zu charakterisieren. Wir haben das mit meiner Arbeitsgruppe gemacht. Die erste Berührung damit habe ich während meines Amerika-Aufenthalts bei Hans Popper 69 gehabt, wo wir die erste Arbeit publiziert haben in Gastroenterology über diese Einschlüsse bei verschiedenen Lebererkrankungen. Damit ist schon gesagt, dass eben nicht nur die klassische metabolische Syndrom und klassische Alkoholismus zu solchen Einschlüssen führen kann, sondern dass auch andere Erkrankungen, wenn auch selten, gibt, die auch solche Einschlüsse machen. Und meine Gruppe hat sich dann intensiv auch mit diesen Einschlüssen beschäftigt, wobei hier insbesondere chemische Untersuchungen notwendig waren, sodass sich dann so ein Gremium entschlossen hat, hier diese Benennung so durchzuführen. Ich möchte aber beim Mallory-Körper bleiben, weil es kürzer ist. Wie schaut es denn mit der klinischen Relevanz? Und das bewegt uns ja immer auch in der Pathologie, bewegt uns, dass das, was wir sehen und was wir beschreiben, auch eine klinische Relevanz hat. Wie schaut es mit der klinischen Relevanz dieser Einschlusskörper aus? Hier sei ein noch einmal darauf hingewiesen, dass sie charakteristisch sind, typische morphologische Veränderungen bei alkoholischer und nicht alkoholischer Steatohepatitis, dass man sie aber auch in seltenen Fällen durchaus in seltenen Fällen findet bei der chronischen Hepatitis C. Und wir wissen heute, dass die chronische Hepatitis C recht häufig auch mit Veränderungen des klinischen Situationen eines metabolischen Syndroms einhergehen. Wir finden ja auch Steatosen bei verschiedenen chronischen Hepatitiden C, verschiedenen Virustypen. Wir finden es bei langdauernder Cholestase, wie bei der primär biliären Zirrhose, auch bei der primär sklerosierenden Cholangitis kann man es finden. Eine Reihe von Medikamenten können es machen, zum Beispiel Tamoxifen und Steroide können solche Einschlüsse machen. Wir finden es bei Kupferstoffwechselstörungen, insbesondere bei Kupfervergiftungen, möchte ich ganz allgemein sagen, bei der klassischen in Form des Morbus Wilson, aber zum Beispiel auch bei der sogenannten Indian Childhood Cirrhosis, wo wir heute wissen, dass das hier mit einer Kupferintoxikation einhergeht, beziehungsweise auch bei der zum Beispiel in Tirol früher beobachteten idiopathischen Kupfertoxikose, konnte auch mit Pädiatern in Innsbruck mich mit diesen Fällen beschäftigen. Und wir finden immer wieder hepatozelluläre Karzinome, die Zeichen einer solchen Steatohepatitis haben und bei denen eben auch die Veränderungen durchaus nachgewiesen werden können. Es zeigt sich, dass bei vielen der Erkrankungen, mit denen diese Einschlüsse assoziiert sind, dass man sie korrelieren kann mit der Progression der Fibrose. Insbesondere wurde das erst jüngst gezeigt in einer Arbeit in Journal Clinical Investigation, dass insbesondere die chronische Hepatitis C hier eine schlechtere Prognose hat, wenn sie mit diesen Ballonierungen und den Einschlüssen einhergeht. Wir wissen auch, dass hier der Verlauf komplikationsreicher ist, dass solche Fälle schneller zur Dekompensation, zur Fibrose und zur Zirrhose führen. Und man kann daher auch hier annehmen, dass es sich hier auch um einen Marker handelt, der prognostisch verwendet werden kann. Ich komme zu Gdansky. Die Beobachtung des erkrankten Organismus ist der Ausgangspunkt. Physikalische und chemische Untersuchungen sind weiter notwendig, um Veränderungen weiter und näher zu charakterisieren. Und hier möchte ich auch einen meiner Lehrer, Hans Popper, zitieren, bei dem ich in New York ein Postdoc-Zeit verbringen konnte, der auch im Sinne von Rokitansky, nämlich dass morphologische Zeichen uns Aufschluss geben können über die Pathogenese der zugrunde liegenden Erkrankung, der immer wieder betont hat, diese Mallory-Körper kommen ihm vor wie der Stein von Rosette. und Sie könnten uns also helfen, diese Erkrankung besser zu verstehen. Ich darf Sie erinnern, Steinhoff von Rosette war jener, wo auf der einen Seite Hieroglyphen waren und auf der anderen Seite die gleiche Inschrift in griechischer und demotischer Schrift, sodass man auf dieser Weise dann die Hieroglyphen verstehen könnte. Popper war also immer der Meinung, dass uns auch der malere Körper in dieser Hinsicht helfen könnte. Ich komme also jetzt zu dem, was Rokitansky sagt, zuerst einmal zur Morphologie und zur Beschreibung, und ich darf Sie noch einmal daran erinnern, an die charakteristischen Veränderungen, an die typischen morphologischen Veränderungen, die Ballonierung der Leberzellen, die Einschlüsse. Und wenn man sich jetzt diese Einschlüsse anschaut im Elektronenmikroskop, so sieht man, dass sie eine filamentöse Grundstruktur haben. Und wenn man so eine filamentöse Grundstruktur sieht, so war einmal die erste Idee, dass das mit anderen Filamenten, die man in Zellen findet, zusammenhängen könnte. Wir werden nachher zeigen, dass diese Idee durchaus falsch war. Aber immerhin, sie hat eigentlich in eine gewisse richtige Richtung geführt. Wenn man diese Veränderungen, diese Ballonierungen immunhistochemisch unter Verwendung von Antikörpern gegen Keratine anschaut, so sieht man, dass diese ballonierten Leberzellen auch immunhistochemisch dadurch charakterisiert sind, dass das Keratinnetzwerk verschwindet oder vermindert ist oder destruiert ist. Sie sehen hier in der Peripherie Leberzellen, die braun gefärbt sind. Wenn man genau hinschaut, sieht man auch eine filamentöse Struktur und hier im Zentrum die ballonierten Zellen, die diese braune Färbung nicht aufweisen. Also ein gewisser Hinweis war, dass diese Einschlüsse etwas vielleicht zu tun haben mit filamentösen Skelettstrukturen und insbesondere mit dem Keratin-Skelett. Aus diesem Grund haben wir vor vielen Jahren schon diese Einschlüsse isoliert auf verschiedene Art und Weise und haben sie dann charakterisiert mit Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese und Massenspektrometrie und haben dann letzten Endes gesehen, dass wenn man diese gereinigten Mallory-Körper sozusagen in dieser Weise charakterisiert, dass sie aus relativ wenigen, aber doch sehr charakteristischen Komponenten bestehen. Die Hauptkomponenten sind Keratine, werde dann nachher noch darauf eingehen, Keratine zum Teil in ubiquitiniertem Zustand. Wir wissen, dass Ubiquitinierung dann eintritt, wenn wir eine abnorme Struktur von Proteinen haben. Wir haben dann drinnen gesehen eine Komponente, die bis zu jener Zeit unbekannt war in der Leber, die heute als Sequestosom 1 oder P62 bezeichnet wird. Und dann haben wir Hitchhop-Proteine gefunden, also Chaperone, sodass man hier von vornherein annehmen musste, dass die Hauptkomponenten, wie gesagt, die Keratine sind, zum Teil ubiquitiniert. Das Ubiquitin, wie der Name sagt, ist ja ubiquitär vorhanden. Und dass eben diese Sequestosom 1 oder B62 wesentliche Komponenten sind. Und wenn man versucht, das weiter zu charakterisieren und Antikörper gegen diese einzelnen Komponenten sieht und in der Doppelimmunfluoreszenz grün ist das Keratin, rot sind die entsprechenden Antikörper gegen B62, Ubiquitin, Hitchhop-Proteine niedrigen und höheren Molekulargewichts, so sieht man, dass die Einschlüsse sowohl Keratine haben als auch diese einzelnen Komponenten, also grün und rot, gibt dann gelb. Und hier sehen Sie diese Einschlüsse, sodass ein Beweis hier vorliegt, dass einerseits die Elektrophorese doch auch wirklich, dass man die Zusammensetzung diesen Einschlüssen gut zuordnen kann. Ich möchte also hier zusammenfassen, einerseits die Befunde, die ich Ihnen gezeigt habe, und andererseits zusammenfassen auch Ergebnisse, die erzielt wurden, aber die ich jetzt gerade nicht gezeigt habe, dass diese Mallory-Körper eine charakteristische filamentöse Struktur haben, dass es sich um Proteinaggregate handelt mit dieser filamentösen Struktur. Die Analyse zeigt, dass wir Keratine haben, Keratine, die in verschiedener Weise verändert sind. Sie sind phosphoryliert, sie sind zum Teil degradiert, sie sind quer vernetzt und wir konnten zeigen, dass hier die zelluläre Transglutaminase eine große Rolle spielt, ein Enzym, das ähnlich ist dem Faktor 13. Und wir haben dann eben auch gesehen, dass eine wesentliche Komponente auch dieses Sequestosom 1 ist. Wir haben in neueren Untersuchungen, und die laufen zum Teil in Graz noch weiter, Kurt Sadlokal ist hier der wesentliche Untersucher, gezeigt, dass diese Keratine strukturelle Veränderungen haben. Sie haben eine Konformationsänderung, die amyloidähnlich ist, so im Sinne der Beta-Falschblattstruktur. Und dass vor allem eine Keratinkomponente, nämlich das Keratin 8, und ich werde dann nachher noch darauf eingehen, dass die besonders empfindlich ist gegenüber dieser Bildung der Beta-Faltblattstruktur. Und ich möchte nur darauf hinweisen, wenn Komponenten so Beta-Faltblattstrukturen haben, dass sie dann normale, zum Beispiel Zytoskelettkomponenten, nicht mehr bilden können. Und wir haben ferner dann zeigen können, dass wenn man oxidativen Stress hier aufbaut, dass hier diese Veränderungen durch den oxidativen Stress verstärkt werden. Ich kann also hier noch zusammenfassen, Keratin spielt eine Rolle, dieses P62 spielt eine Rolle und offensichtlich Strukturveränderungen im Rahmen von oxidativem Stress. Und ich möchte hier noch einmal eingehen, welche Rolle spielen tatsächlich die Keratine. Und hier möchte ich nur einen kurzen Ausflug in das Feld der Keratine machen, weil es manchmal noch nicht so allgemein gut ist, dass Keratine natürlich nicht nur in der Epidermis und in Hautanhangsgebilden vorkommen, sondern dass Keratine in jeder Epithelzelle vorkommen. Man kennt das an sich als Struktur schon lange. Es sind die Tonerfilamente, die man in den Epithelzellen hat. Und in den Epithelzellen kommen die Keratine vor als Heteropolymere in Form der sogenannten Intermediärfilamente. Es gibt unterschiedliche Keratintypen, im Ganzen sind schon an die 80 schon beschrieben, die sich dadurch unterscheiden, dass sie unterschiedlichen isoelektrischen Punkt zum Beispiel haben und daher in der Elektrophorese unterschiedlich wandern. Sie bestehen normalerweise aus einer zentralen Domäne, die eine alpha-helikale Struktur hat, und Kopf- und Schwanzdomänen haben nicht helikale Strukturen. Diese Domänen werden auch leicht modifiziert durch Phosphorylierung, Glykosylierung und so weiter. Und diese Kopf- und Schwanzdomänen machen letzten Endes die Heterogenität dieser Keratine aus. Und sie sind auch, modifizierte Keratine sind auch in unterschiedlichen Epithelzellen zu finden. Wir wissen in der Pathologie, dass man jetzt Antikörper gegen Keratine diagnostisch verwenden kann, zum Beispiel als Epithelmarker. Und wir wissen andererseits jetzt, und ich komme noch darauf zurück, dass dieses Keratin-Skelett, das Intermediärfilament-Skelett, obwohl es sehr rigide ausschaut, doch relativ leicht zu verändern ist im Rahmen von Zellschädigungen. Wir haben den Vorteil, dass das Keratinskelett der Leberzellen sehr einfach gebaut ist. Es besteht nämlich aus zwei Keratinen, die man nach isoelektrischen Punkten und nach Molekulargewicht als Keratin 8 und 18 bezeichnen kann. Man kann das auch verschiedenen Typen, Klassen zuordnen, Klasse 1, Klasse 2. Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass diese beiden Komponenten im Verhältnis von 1 zu 1 vorhanden sind, damit ein Intermediärfilament, ein klassisches Intermediärfilament, gebildet werden kann. In der Leber schaut das so aus, wenn man Antikörper gegen Keratine nimmt, so sieht man, dass in der Leberzelle solche Filamentbündel in der Immunfluoreszenz darstellbar sind. Und wenn man Elektronenmikroskopie macht, in diesem Fall eine sogenannte Holman-Preparation, dann sieht man, dass die Zelle eigentlich voll ist von solchen Intermediärfilamenten, die zum Teil in Bündeln zusammengefasst sind und an den Desmosomen inserieren. Es hat insbesondere die Arbeitsgruppe von Bischau und Murray in Stanford gezeigt, dass Keratine sich als Stressproteine verhalten und dass sie eine Rolle, eine Leberschutzfunktion haben. Guardians of the Liver bezeichnet er. Und während man ursprünglich gedacht hat, dass die Intermediärfilamente eigentlich nur mechanische zytoskeletale Funktionen haben, etwa vergleichbar mit dem Knochen, so weiß man heute, dass es zwar diese Funktionen gibt und dass sie auch wichtig sind, dass aber doch die Keratine wesentlich auch nicht mechanische Funktionen sind. Bei Stress werden sie induziert, bei Stress sind sie Substrate von Kinasen, das heißt Kinasen die die für Phosphorylierungsvorgänge verantwortlich sind. Und Phosphorylierungsvorgänge könnten natürlich die ganzen Signaltransduktionsprozesse hier stören. Und das sind Keratine, sozusagen Substrate, die diese Phosphorylierung aufnehmen, eine Pufferfunktion haben oder, wie Bishop Murray sagt, Phosphate Sponge wirken. Sie nehmen also diese Phosphate mal auf. Sie haben aber auch Bedeutung in der Verhinderung der Apoptose. Sie sind antioxidativ. Sie haben Schutzfunktionen gegenüber Mitochondrien und aus dem Ganzen können Sie schon sehen, wenn es zur Störung dieser Keratine bzw. des Keratinskeletts kommt, dass hier das unter Umständen sehr negative Einflüsse auf die Zelle haben könnte. Ich möchte nur bitten, dass wir das untere nehmen, das oben ist so kompliziert, das oben zeigt eigentlich nur so eine Keratinstruktur, aber im Sinne dieser Aussage Guardians of the Liver hat also Omari und einer seiner Mitarbeiter, Pavel Strindert, jetzt in Ulm, mit dem wir auch zusammenarbeiten, gezeigt, auch bei Menschen, dass wenn man Modifikationen dieser Keratine hat, dass man solche Modifikationen vor allem bei Lebererkrankungen finden kann, insbesondere End-Stage Liver Disease, was darauf hinweist, dass hier diese Keratingene als Susceptibilitätsgene einzustufen sind. Er hat insbesondere, haben sie Leberexplantate untersucht und haben hier in diesen Leberexplantaten in einem höheren Prozentsatz Keratinvarianten, solche Keratinvarianten sind oben dargestellt, dass man finden kann. Und ich habe schon darauf hingewiesen, dass Keratinmodifikationen und Keratinvarianten auch assoziiert sind mit Progression der Fibrose, also nicht, aber auch nicht nur bei chronischen Leberschädigungen, sondern auch bei akuten Leberschädigungen, zum Beispiel mit Acetaminophen, können Varianten der Keratine viel häufiger zu einem Leberschaden bzw. zu einem Leberkoma führen als solche, bei denen sich die Keratinvarianten nicht bestimmen. Soweit die Keratine. Was ist dieses Sequestosom 1, P62? Wir haben dieses P62 in der Leber beschrieben, schon vor 12 Jahren. Es war ursprünglich zwar bekannt, nicht in der Leber, es war ursprünglich bekannt als eine Substanz, die eine Rolle in der Signaltransduktion bei T-Zellen, bei der T-Zellaktivierung eine Rolle spielt. Wir sind wieder, und ich betone wieder, nach Rokitansky über hepatozelluläre Karzinome gestolpert, wie Sie hier sehen, nämlich hepatozelluläre Karzinome, die sehr eigenartige Einschlüsse haben, und nachdem wir schon etwas gebremst waren bezüglich Einschlüsse, haben wir gesagt, die schauen anders aus als Mallory-Körper, was könnte es sein? Wir haben diese Einschlüsse isoliert, wir haben sie dann charakterisiert, haben Antikörper dagegen gemacht, momentan, jetzt gibt es schon keiflige Antikörper, damals war das nicht der Fall, und haben dann gesehen, dass diese Antikörper tatsächlich P52 erkennen, die in ganz massiver Form in diesen Einschlüssen hier vorhanden sind, und die Doppelimmunfluoreszenz zeigt Ihnen das linke Bild. Aber wie gesagt, P62 kommt auf der einen Seite in diesen Einschlüssen vor, die schon vor längerer Zeit beschrieben, aber nie charakterisiert wurden. Sie wurden als intracellular hyaline bodies bezeichnet, und wie gesagt, dieses P62 findet man dann auch als wesentliche Komponente der Mallory-Körper, nämlich der Mallory-Körper nicht nur im Rahmen der alkoholischen Steatohepatitis, der nicht-alkoholischen Steatohepatitis, sondern auch Mallory-Körper bei anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel der indischen frühkindlichen Zirrhose. Wir haben da Zusammenarbeit mit Indien gehabt, die uns also solche Fälle geschickt haben, die es bei uns nicht gibt. Aber hier diese Tiroler idiopathischen Kupfertoxikosen, die ebenfalls die Mallory-Körper-Einschlüsse haben, und die sind P62 positiv. Ich möchte jetzt hier nicht in Details gehen, das ist die Struktur des P62, des Sequestosom 1, und man kann hier sagen, es ist eine Substanz, die ganz unterschiedliche Bindungskapazitäten hat. Es können Bindungen zum Beispiel mit LC3, das hat also mit Autophagie zu tun, mit Ubiquitin, TRAF6, RIP und so weiter. Ich möchte das jetzt hier vielleicht nur sagen. Und im Rahmen dieser verschiedenen Bindungen spielt dieses P62 eine zentrale Rolle bei Signaltransduktion, zum Beispiel bei jenem Transduktionsweg, der letzten Endes zur Apoptose führt, bei jenem Transduktionsweg, der zur Aktivierung des NF-kappa-B und somit zum Überleben führt, aber auch bei anderen Wegen, die eine Bedeutung haben für Proteinaggregation und auch für Proteolyse, einerseits über das proteasomale System und andererseits über Autophagie. Also jedenfalls eine Substanz, die eine sehr zentrale Rolle in der Zelle und in diesem Fall natürlich in der Leberzelle spielt. Ich darf hier zusammenfassen, diese gezeigten Befunde und andere haben gezeigt, dass es sich auf der einen Seite um ein Protein handelt, das viele Domänen hat, die dann als Adaptoren wirken, dass sie eine Rolle spielen beim Cell Survival, wenn man Aktivierung des NF-kappa-B hernimmt, Rolle bei der Apoptose. Sie spielen auch eine Rolle bei der Fettleber, bei der Adipogenese generell über Sequestration vom ERK. Sie spielen eine Rolle in der Bildung von Tumoren, insbesondere von hepatozellären Karzinomen über RAS-Induktion auf der einen Seite und auf der anderen Seite dadurch, dass sie eine Rolle spielen beim Transport ubiquitinierter, also falsch gefaltete und abbauwürdiger Proteine in das proteasomale System oder in das autophage System spielen sie so eine Rolle, wie das so die Engländer schön sagen, als Garbage Disposer. Aber es ist ganz, ganz wichtig und ganz interessant festzuhalten, dass dieses P62 nicht nur in den Mallory-Körpern in Ash und Nash da ist, nicht nur in den Intercellular Hyaline Bodies, also diesen hyalinen Kugeln, die ich Ihnen beim HCC gezeigt habe, sondern dass es eine Substanz ist, die in allen diesen Einschlüssen, die wir getestet haben, im Rahmen chronisch degenerativer Erkrankungen des zentralen Nervensystems, bei Alzheimer in den neurofibrillären Tangles, beim Parkinson in den Lewy-Körpern, beim Astrozytom in den Rosenthal Fibers und auch bei der Alpha-1-Antitrypsin sind sie auch assoziiert mit den entsprechenden Einschlüssen. Und nicht nur das, wir finden es bei einer Reihe von anderen Einschlusskörpererkrankungen, wie zum Beispiel auch bei verschiedenen Formen von myogenen Einschlüssen, sodass man sagen kann, dass die Untersuchungen, die sich hier vielleicht ergeben, aus der Untersuchung der Mallory-Körper, dass die nicht nur Bedeutung haben könnten oder vielleicht auch haben für die Erklärung von Leberschädigungen, sondern dass sie auch eine Bedeutung haben können für die Erklärung dieser Erkrankungen, die mit solchen Proteinaggregaten einhergehen, mit diesen degenerativen Erkrankungen. Und zumindest lassen diese Befunde die Steatohepatitis als Mitglied dieser Protein-Aggregation Disease Family erkennen, die ja heutzutage doch eine recht große Rolle spielen und auch im Sinne dieser Proteinaggregationserkrankungsfamilie zusammengefasst werden. Ich beziehe mich wieder auf Rokitansky und Rokitansky hat schon vor 150 Jahren gesagt, wir brauchen auch den Tierversuch und man soll sich auch durch das pathologische Experiment am Tier ergänzen und auch dem sind wir nachgegangen. Wir haben schon vor vielen Jahren, das war 74, hier im Jahr 74 eine für mich sehr wichtige Zusammenarbeit mit der Dermatologie, mit Kollegen Wolf, die sich damals beschäftigt haben mit der erythropoetischen Protoporphyrie, wie man sie durch Chrysophobien in Meißner zeigen kann. Wir haben dann verschiedene Einschlüsse sozusagen isoliert und es sind dann einige Mäuse mit großen Lebern zurückgeblieben, die Dermatologen weniger, aber mich aber mehr interessiert haben. Und hier hat sich gezeigt, dass man, wenn man diese Mäuse chronisch mit Chrysophobien behandelt, dass man genau das finden kann, was man normalerweise eben in der Leber bei diesen erwähnten Erkrankungen findet. Und das war einfach zu jener Zeit das erste Tiermodell, das überhaupt diese Veränderungen reproduzieren ließ. In der Zwischenzeit kann man das, und wir verwenden jetzt momentan dieses sogenannte DDC, das auch eine porphyrogene Substanz ist, die aber wesentlich billiger ist und auch diese Einschlüsse innerhalb 2 bis 3 Monaten und es ist auch wie beim Menschen eine chronische Erkrankung der Maus produzieren kann. Und nur um das immunfluoreszenzmäßig zu vergleichen, der Mäusemodell entspricht in der Morphologie und in der Immunhistochemie absolut jener Modell oder jener Erkrankung, die man eben beim Menschen findet, ist also eigentlich ein gutes und auch gut reproduzierbares Modell. Was wichtig ist bei dem ganzen Tierversuch ist, dass man natürlich im Tierversuch den ganzen Verlauf verfolgen kann, von der normalen Mäuseleber Kurzzeit behandelt, man sieht, dass die Leberzellen größer werden, das Filamentsystem dichter wird, nach 5, das ist leider falsch, das sind 2,5 Monate heißen, nach 2,5 Monaten haben wir das Vollbild der Erkrankung, schaut aus wie eine menschliche alkoholische Hepatitis. Man kann aber dann das Ganze absetzen und da sieht man, dass das reversibel ist, dass die Malerikörper relativ schnell und zwar innerhalb eines Monats verschwinden wieder. Aber was ganz interessant ist, dass auch nach dem Verschwinden eine besondere Empfänglichkeit für die weiter neuerliche Entwicklung dieser Erkrankung besteht. Wenn man hier nur 3 Tage wieder diese geheilten sozusagen Mäuse wieder füttert, kommt schon innerhalb von 3 Tagen entstehen die gleichen Veränderungen wieder, die normalerweise 2 bis 2,5 Monate dauern. Und wir haben das einerseits als Priming bezeichnet und andererseits als Toxic Memory und haben uns natürlich dann insbesondere mit jenen chemischen Veränderungen und auch metabolischen Veränderungen beschäftigt, die den Unterschied ausmachen zwischen der normal 3-Tag vergifteten und der 3 Tage wieder vergifteten Maus. Hier möchte ich das oben sozusagen momentan vergessen. Ich möchte nur zusammenfassen, was uns die Mäuseversuche gezeigt haben. Es kommt bei der Maus zu einer Überexpression dieser Keratine und des B62. Wir wissen ja schon, dass die Keratine eben Stressproteine sind und das B62 ebenfalls ein Stressprotein, das unter Stressbedingungen vermehrt ist. Dass es aber, und das ist der wesentliche Punkt, dass es zu einer Störung dieses 1:1 Verhältnisses von Keratin 8 und 18 kommt, die für Intermediärfilamentbildung maßgeblich ist. Und wir haben plötzlich vermehrt Keratin 8. Und ich darf Sie erinnern, dass wir eben schon mal festgestellt haben, dass das Keratin 8 besonders empfänglich ist gegenüber Strukturveränderungen. Es kommt also zu einer Störung dieses ursprünglich normalen 1:1 Verhältnisses der Keratin 8 und 18 mit einer Vermehrung von Keratin 8. Wir haben dann auch gesehen, hier nicht dargestellt, dass die Kerne hyperphosphoryliert sind, das haben wir uns erwartet, das Stressprotein, dass sie partiell proteolysiert und quer vernetzt werden und dass als Folge dieser Störung dieser Monomere, der Keratin-Monomere, es zu einer Destruktion, zu einem Verschwinden des Zellskeletts kommt, was dann den ersten morphologischen und immunhistochemischen Befund erklärt, den ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, dass die paludierten Leberzellen kein oder nur ein vermindertes oder gestörtes Keratinskelett haben. Dass das Ganze nicht nur für Mäuse gilt, haben wir natürlich versucht, auch bei Menschen zu machen. Wir haben Leberbiopsien bezüglich Keratine untersucht, einerseits bezüglich des Vorkommens von Keratin 8 und 18, 8 ist das rote, 18 ist das gelbe und auch bezüglich des Verhältnisses Keratin 8 und 18. Und wir sehen, dass auch bei alkoholischer Hepatitis das Keratin 8 überexprimiert wird, sodass man auch hier daraus schließen kann, dass das Verschwinden oder Verminderung des Intermediärfilamentzytoskeletts mit dem zusammenhängen könnte. Wir sind weitergegangen und haben gesagt, gut, kann man das auch in vitro machen. Wir haben also dann diese einzelnen, schon früher eben bekannten Komponenten der Malerikörper dann transfiziert in Gewebekulturzellen und haben unter diesen Umständen in den Zellen in vitro diese Einschlüsse reproduziert. Sie schauen lichtmikroskopisch wie Malerikörper aus, aber auch elektronenmikroskopisch zeigen sie diese charakteristische filamentöse Struktur. Und wenn man diese Zellen dann noch stresst durch oxidativen Stress, denn wir haben ja schon das Gefühl gehabt, dass das alles Stressreaktionen sind, so kommt es zu einer verstärkten Bildung dieser Einschlüsse. Und wenn man dann noch die Abbauvorgänge, sozusagen die Proteolyse hemmt, dann wird das noch mehr verstärkt. Erforschung der Bedingungen, unter denen diese Erkrankung in der legitimen oder modifizierten außergewöhnlichen Form auftritt, also Pathogenese, Äthiologie. Und hier möchte ich kurz 3 Themen dann noch behandeln auf Basis dieser Mäuseversuche. Was uns wirklich aufgefallen ist, ist dieses Toxic Memory, dass auf der einen Seite die Mäuse 2 Monate, 2,5, 3 Monate brauchen, um das Ganze auszubilden. Das ist für eine Maus doch relativ lang. Und auf der anderen Seite, wenn sie es einmal gehabt haben und dann wieder sozusagen durch Absetzen der Noxe sich das Ganze wieder zurückgebildet hat, dass sie bereits innerhalb eines Tages das wieder entwickeln, also Toxic Memory. Die zweite Frage, Keratins Guardians of the Liver, wie kann man dem weiter nachgehen, dass sie wirklich eine Schutzfunktion haben? Und schließlich und endlich haben uns die genetischen Modifikationen interessiert, weil sie auch hier Relevanz für den Menschen haben. Nun zum Ersten, wir haben hier, um dem nachzugehen, zwei aus dieser ganzen sozusagen Vergiftungsreihe, haben wir zwei Zeitpunkte herausgenommen, 3 Tage Vergiftung normaler Mäuse und 3 Tage Wiedervergiftung, also jener Mäuse, die schon einmal diese Veränderungen gehabt haben und haben die dann miteinander verglichen. Ich möchte da nicht ins Detail gehen, man sieht es auch nicht. Wir haben hier, wenn man diese Genexpressionsprofile macht und diese 3 Tage Vergleich mit den 3 Tagen Wiedervergifteten, so kann man zusammenfassend hier Folgendes sagen, dass hier deutliche Unterschiede sind. Einerseits sind Keratine überexprimiert, hier in dieser Situation, das haben wir erwartet. Es ist das B62 Überexpression exprimiert, das haben wir erwartet. Es ist aber überexprimiert das Zytochrom 2A5, das ist jenes Zytochrom, das beim Menschen dem ähnlich ist jenem Zytochrom, das bei menschlicher Steatohepatitis eine Rolle spielt, das 2E1, und ist ein Zytochrom, von dem man weiß, dass es, wie die Engländer sagen, leaky ist, dass es also zum Beispiel zu einer wirklich zur Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies führt, also die Basis ist für oxidativen Stress. Was noch ganz interessant war, ist, dass wir gefunden haben, induziert Hemoxygenase, Glutathion-S-Transferase und Biliverdin-Reduktase. Und ich möchte jetzt nicht in Details eingehen, aber es war für mich relativ unerwartet zu sehen, dass es sich hier um eine Störung des Bilirubin, des Hem-Bilirubin-Stoffwechsels handelt. Und im Rahmen der Untersuchungen zu diesem Problem sind wir dann drauf gekommen, dass das Bilirubin ein außerordentlich potentes Antioxidant ist. So dass das, was ich von Hans Popper gelernt habe, Bilirubin ist eigentlich ein Abbauprodukt und ist nur deswegen interessant, weil es gelb ist und weil ein Patient, ein Mensch, der mehr Bilirubin hat, gelb wird, aber an sich hat es keine Bedeutung. Aus dem muss man jetzt also wirklich sagen, dass das Bilirubin sehr wohl eine Bedeutung hat, als sehr potentes und zwar auch membranständiges Antioxidant, und wir haben eine Reihe von Untersuchungen gemacht. Aber was kann man aus dem noch schließen? Aus dem kann man schließen, dass wir auf der einen Seite Gene exprimiert haben, die für Enzyme verantwortlich sind, die den oxidativen Stress steigern, und wir haben eine Gegenreaktion, nämlich antioxidative Substanzen hier induziert, sodass am letzten Endes natürlich es davon abhängt, wie das Gleichgewicht von den beiden ist, aber man kann annehmen, dass hier der oxidative Stress eine besondere Rolle spielt, und das oxidativer Stress und insbesondere das Zytochrom 2A5 hier eine Rolle spielt und direkt assoziiert ist mit ballonierten Leberzellen und mit Malerikörpern, zeigt Ihnen dieses Immunfluoreszenzbild. Das obere möchte ich jetzt hier nicht besprechen, aber es zeigt, in grün haben wir das Zytochrom 2A5 in der Immunfluoreszenz. Und hier in Rot sind die Malrecap, das heißt, alle jene Zellen, die ein zerstörtes Zytoskelett haben, Rot ist nämlich Keratin, das ist Zelle mit normalem Zytoskelett, das ist eine mit zerstörtem Zytoskelett, mit Malrecap, gerade diese Zellen haben ganz charakteristisch und spezifisch dieses Zytochrom 2A5, und das kann man auf andere Weise auch noch beweisen. Hier sind die Malrecap in Blau, das Zytochrom 2A5 ist in Grün, und man sieht, dass hier dieses Zytochrom 2A5 kolokalisiert mit diesen Einschlüssen bzw. eben mit den ballonierten Zellen. Ich möchte hier zusammenfassen Befunde, die wir erhoben haben, die auf der anderen Seite von der Gruppe von Bishomari kommen. Ohne jetzt in Details einzugehen, kann man aufgrund aller dieser Befunde einmal schließen. Auf der einen Seite beim DDC-Modell und ähnlich ist es sicher beim Mensch, bei der menschlichen Erkrankung an sich, dass es, und ich möchte gleich da unten anfangen, dass es zu einer Störung der Energiesituation in der Leberzelle kommt, dass es zu einer Verminderung der Redoxreaktionen kommt, sodass als Produkt sozusagen eine bioenergetische und Redoxkrise entsteht und dass auf Basis dann dieser Krise letzten Endes diese Malerkörpereinschlüsse entstehen. Bishop Murray hat das weiter noch überprüft, auch in vitro, hat zum Beispiel gesehen, dass Antioxidantien das Ganze hemmen können und dass auch diese Bioglitazon, das man ja als Insulinsensitizer vernimmt und unter anderem auch bei NASH, bei nicht-alkoholischer Steatohepatitis, positive Ergebnisse gibt, dass die das auch stören können. Der lange Rede, kurzer Sinn, wir haben eine Kombination, wesentliche Rolle spielt der oxidative Stress und auf der anderen Seite kommt es auch noch zu einer Schädigung, insbesondere wenn man bedenkt, dass oxidativer Stress und Zellschädigung sehr eng auch mit Mitochondrien verbunden sind, so kann man sich die Pathogenese hier ganz gut vorstellen. Keratine als Schutzstoffe. Wir haben hier verwendet Keratin-Knockout-Mäuse. Ich habe am Anfang schon darauf hingewiesen, Keratin 8 und 18 sind die Komponenten der Intermediärfilamente der Leberzellen. Sie müssen vorhanden sein, damit Intermediärfilamente entstehen. Sie sehen hier Leberzellen in der Immunfluoreszenz voll von Intermediärfilamenten. Wenn man eines davon deletiert, ausnockt, wird üblicherweise der zweite, also der verwitwete Partner sozusagen degradiert. Es können keine Filamente entstehen. Warum hat man hier positive Sachen? Das sind Gallengänge. Gallengänge haben neben Keratin 8 und 18 noch Keratin 7 und 19, sodass man, wenn man das ausnockt, noch immer Keratine vorhanden sind, die hier Intermediärfilamente machen können. Nun, wenn man sich jetzt diese so veränderten Mäuse anschaut, so sieht man, normalerweise, das wissen wir schon, die normalen Wildtypmäuse machen bei entsprechend langer Behandlung mit DTC, diese Malerkörper, die Keratin-8-Knockout-Mäuse haben keine Intermediärfilamente, sie machen auch keine Malerkörper, was uns zeigt, dass Keratin-8 oder Keratine generell, aber Keratin-8 einmal wichtig ist, während auf der anderen Seite die Keratin-18-Knockout-Mäuse Malerkörper machen, sodass wir sagen können, von diesen Keratinen ist vor allem das Keratin 8 wichtig. Und wenn Sie sich erinnern, ganz am Anfang habe ich gezeigt, dass Keratin 8 jenes Keratin ist, das besonders empfänglich ist gegenüber oxidativem Stress und besonders empfänglich ist gegenüber Missfaltung. Ein zweiter ganz interessanter Punkt im Rahmen dieser Untersuchungen war, wir haben uns alte Mäuse angeschaut. Wir wissen alle, dass wir im Alter vermehrt oxidativen Stress haben und insbesondere der Abwehr gegen oxidativen Stress gestört ist. Wenn man sich jetzt Keratin 18 Knockout-Mäuse anschaut, die Malerkörper machen und sie nur kurz füttert, so sieht man, dass schon im Gegensatz zu Wildtypmäusen, die bei kurzer Fütterung überhaupt noch nichts machen, dass bei den 18 minus, also die nur Keratin 8 haben, bereits innerhalb einer Woche diese Malerkörper entstehen. Das heißt, das spricht wieder dafür, dass das Keratin 8 wesentlich und insbesondere dann zu diesen Einschlüssen führt, wenn sie keinen entsprechenden Partner, nämlich Keratin 18, haben. Aber was noch interessanter war, ist, wenn man alte Mäuse nimmt, die Wildtypmäuse haben ganz normale Lebern üblicherweise, aber die Wildtyp, die Keratin 18 Knockout-Mäuse, die noch Keratin 8 haben, entwickeln spontan eine Steatohepatitis. Und das ist interessant, weil es uns daran erinnert, dass eben auch Steatohepatiten, insbesondere die NASH, im Alter relativ häufiger ist als bei Jungen. Also auch hier zeigt uns das Tiermodell eine Relevanz. Und das ist nur zum weiteren Nachweis mit anderen Färbungen. Wir haben bei den alten Mäusen die alten minus Keratin 18 minus minus Mäusen, diese spontane Entwicklung der Steatohepatitis. Wenn wir Heterozygote nehmen, also 18 plus minus, so kriegen sie nur Steatose und keine Steatohepatitis. Da möchte ich nur auf die untere Zeile verweisen, dass wir Untersuchungen gemacht haben, dass eben gerade bei diesen alten Mäusen, bei den Keratin 18 Knockout-Mäusen, alle Parameter des oxidativen Stress deutlich erhöht Sinn. Und was noch ganz interessant ist, dass diese Tiere vermehrt Tumoren, nämlich hepatozelluläre Tumoren, bei Maus ist ja nicht so einfach, ob das jetzt wirklich schon ein Karzinom ist oder nicht, aber wenn man sich das rechts anschaut, zeigt doch die Morphologie, dass das zumindest auf dem Weg zu einem Karzinom ist. die sind also besonders empfindlich. Und damit kann man wiederum das, was Bischof Mari beim Menschen auch gezeigt hat, doch auch im Tierversuch nachvollziehen. Und es ist auch für die humane Situation recht interessant, dass männliche Mäuse wesentlich empfindlicher sind für die Tumorentwicklung als die weiblichen Mäuse. Nun zum letzten Punkt, genetische Modifier. Man kann dazu sagen, dass wie beim Menschen, wo nur ein gewisser Prozentsatz diese Veränderungen entwickelt, ist es beim Mäusen auch so. Wir haben unterschiedliche Mäusestämme untersucht, die oben dargestellt bezeichnet sind. Und da gibt es Stämme, die auf diese Behandlung mit dem DDC überhaupt nur mit Nekrosen reagieren. Es gibt Stämme, die eigentlich ein cholestatisches Bild zeigen und eine sehr ausgeprägte duktulare Reaktion zeigen. Beide entwickeln keine oder nur sehr wenige steatohepatitische Veränderungen, während dieser Stamm AJ derjenige ist, der hier steatohepatitische Veränderungen macht. Also auch hier kann man diese genetischen Komponenten eigentlich sehr gut nachvollziehen. Ich möchte jetzt schließen mit einem Szenario, wo ich sozusagen jetzt aufgrund dieser Befunde, der gezeigten und der nicht gezeigten Befunde, sozusagen die Genese, diese Einschlüsse nachvollziehen will. Wir haben die Proteinsynthese. Wir wissen, dass Proteine eine gewisse Hilfe brauchen, um zu entsprechend gefalteten und wirksamen Proteinen zu kommen. Und diese Hilfe wird durch sogenannte Chaperone oder Anstandsverwahr oder wie immer man das bezeichnen will, Hitschoproteine, wird gewährleistet. Also die verbinden sich mit diesen intermediären gefalteten Proteinen und sie schützen diese Proteine vor Fehlfaltung und bewirken auf diese Weise, dass ein wirksames und gut gefaltetes Protein entsteht. Die Chaperone gehen dann wieder weg, sie sind so eine Art Katalysatoren. Wenn oxidativer Stress entsteht, so wird die Faltung einmal primär behindert und es können auch entsprechend gefaltete Proteine wieder in einen fehlgefalteten Zustand übergeführt werden. Gleichzeitig induziert oxidativer Stress das B62. Wir brauchen jetzt also eine Abwehr gegenüber Fehlfaltungen und wir wissen, dass heutzutage bei einer normalen Proteinsynthese je nach Zelle zwischen 15% und 30% fehlgefaltete Proteine primär entstehen, die dann natürlich noch vermehrt werden, wenn die Zellen unter Stress, insbesondere oxidativen Stress, sind. Chaperone können fehlgefaltete Proteine unter Umständen wieder rückfalten und letzten Endes zu einem echt gut gefalteten Protein führen. Aber wenn das nicht gelingt, so gibt es ein Abwehrsystem, das ist das proteasomale ubiquitinabhängige proteasomale System und damit werden diese Proteine dann degradiert. Aber was passiert, wenn dieses System nicht wirksam ist? Dann werden sie aggregieren, zuerst als Oligomere. Und wir wissen, dass Oligomere sehr toxisch sind, spielt zum Beispiel beim Alzheimer eine große Rolle schon. Und sie aggregieren weiter, sodass dann diese größeren Einschlusskörper entstehen. Die Zelle kann sich diese Einschlusskörper unter Umständen noch erwehren, indem sie den Autophagie Prozess instand sozusagen aktiviert, aber gleichzeitig bewirkt auch oxidativer Stress eine Störung dieser Autophagie und letztendlich bleibt dann dieser Einschlusskörper liegen. Nun ergibt sich die Frage, wenn das in der Zelle liegt, ist das gut oder ist es schlecht oder ist es also sozusagen ein unschuldiger Mitläufer? Und da kann man sagen, da kann man keine generelle Aussage machen. Es hängt davon ab, welches Protein hier betroffen ist. Auf der einen Seite kann es gut sein, wenn abnorme Proteine, die unter Umständen toxisch sind, aus dem Verkehr gezogen werden. Es kann aber auch schlecht sein, wenn diese Proteine, die auf diese Weise falsch gefaltet sind und aus dem Verkehr gezogen werden, dann der Zelle abgehen und auf diese Weise kann es zu einer Reihe von Schädigungen kommen und das bewirkt, dass es schwierig ist, generell von dem Nachweis von solchen Einschlüssen bei verschiedenen Erkrankungen wirklich auf die prognostische Bedeutung zu schließen. Es hängt einfach von der Substanz ab, die hier aggregiert ist. Und ganz am Schluss möchte ich nur darauf hinweisen, ich habe etwas gezeigt, was in der Leberzellen passiert. Aber wir wissen alle, und auch hier, glaube ich, kann ich mich auf Frau Gdanski berufen, dass es ja nicht nur um ein Organ geht oder auch schon gar nicht nur um eine Zelle, sondern dass wir einen gesamten Organismus haben, sodass letzten Endes die Erkrankung eine sehr komplexe Sache ist. Und auch im Rahmen der Steatohepatitis wirken eine ganze Reihe von Komponenten zusammen. Das ist das, was in der Zelle sich abspielt, auf das ich eingegangen bin, der oxidative Stress. Aber letzten Endes, wodurch wird der oxidative Stress bewirkt? Durch Alkohol, durch Substanzen, durch Drogen, also durch Medikamente im Rahmen des metabolischen Syndroms, insbesondere durch freie Fettsäuren, die die Mitochondrien schädigen, und eine Störung des Energiestoffwechsels einerseits und auf der anderen Seite oxidativen Stress bewirken. Aber letzten Endes, ob freie Fettsäuren im vermehrten Maße in die Leberzellen kommen, hängt natürlich wieder vom Insulin ab. Und Sie wissen, wenn Insulinresistenz besteht, so werden mehr freie Fettsäuren aus dem Fettgewebe freigesetzt. Auf der anderen Seite finden wir unter anderem, vor allem beim Alkohol, auch einen Darm, der leaky ist, der durchlässig ist, sodass verschiedene Substanzen, insbesondere Lipopolysaccharide, hier frei werden, die dann unterschiedliche Zellen in der Leber aktivieren, die dann letzten Endes auch zur Entzündung mit neutrophilen Granulozyten führen, die ihrerseits wieder reaktive Sauerstoffverbindungen produzieren, die dann auch in die Leberzelle hineingehen, sodass wir es letzten Endes, und wir wissen das alle aus der Praxis, mit einem sehr komplexen Geschehen zu tun haben, die letzten Endes dann jenes morphologische Bild bewirken, das ich ganz am Anfang hier gezeigt habe. Die letzte Frage ist, kann man aus solchen Untersuchungen auch irgendetwas bezüglich Therapie ableiten? Natürlich, die ganzen Befunde weisen darauf hin, dass, wenn oxidativer Stress eine Rolle spielt, dass Antioxidantien wirken sollten. Und wir haben auch das versucht, wir haben ein Antioxidans genommen, das Mitochondrien, das ein Problem beim Menschen ist, weil es sehr toxisch ist, in die Mitochondrien eintritt, die den Mitochondrienstoffwechsel hemmt und auch die Bildung von reaktiven Sauerstoffverbindungen hemmt. Und wenn man das anwendet, so kann man tatsächlich diese malere Körper mit dieser Therapie weitgehend verhindern. Ähnliche Effekte kann man mit dem jetzt auch in der Klinik zum Teil eingesetzten Antioxidans Curcumin machen. Das Problem ist immer, dass man so Antioxidantien wirklich auch an den Ort der Wirkung bringt, was oft nicht so einfach ist. Und ich darf jetzt schließen, auch wieder mit einem Bekenntnis zur Pathologie, allerdings nicht aus dem Mund von Rogedanski und auch nicht aus meinem Mund, aber etwas, was für die Pathologie, glaube ich, besonders wichtig ist. Das stammt von Arthur Kornberg, dem Nobelpreisträger, Mediziner übrigens, der gesagt hat, dass ihn die Pathologie immer sehr imponiert hat. Als ein Fach, das eine wichtige Rolle spielt, insbesondere um Krankheiten zu erkennen und insbesondere im klinischen Kontext. Aber er sagt auch, dass der Erfolg der Pathologie eventuell verführen könnte zu einer gewissen Selbstzufriedenheit und zu einem Konservativismus. Und ich möchte daher damit schließen zu sagen, dass nach wie vor, und jetzt bin ich schon lange in dem Geschäft und jetzt sogar schon ein bisschen draußen, dass die Pathologie, wenn man sie so betreibt, wie sie uns Rogedanski vorgemacht hat, ein faszinierendes Fach ist, ein faszinierendes Fach speziell in enger Zusammenarbeit mit der Klinik und speziell dann, wenn wir in der Pathologie wirklich mit den modernsten Methoden mitgehen. Und ich darf schließen mit Anführung jener, die diese Arbeit im Wesentlichen gemacht haben, und ich bin besonders froh über unsere Zusammenarbeit in Graz mit der medizinischen Klinik, mit Peter Fickert, Michael Trauner, der jetzt in Wien ist, und die uns immer wieder sozusagen von der mehr theoretischen Seite zur praktischen Seite geleitet haben. Und wir haben eine ganze Reihe von Zusammenarbeiten mit unterschiedlichen Gruppen. Und Ihnen danke für die Aufmerksamkeit. Applaus